Wirklich natürlich. Das Hörlicht für alle, die Pflanzen lieben, Obst, Gemüse und.
Ja? Du sagst, nee, aber nochmal so, wie fangen wir denn an? Fängst du irgendwas an oder so? Ich habe im Moment im Kopf keinen Plan.
Nee, ich auch nicht. Was willst du mit Plänen?
Ja, du kennst mich doch.
Ja.
Ich bin 75 Jahre alt, war mal 1,93 groß, ja. Hab verschiedene Berufe gehabt, einen bekloppten Sohn.
Ja, und der sitzt jetzt hier. Guck mal, dann haben wir doch schon ein Intro. Also herzlich willkommen zu Wirklich Natürlich. Wir sitzen hier mal wieder im flauschigen Keller und haben keinen Plan, weil wir gar nicht planen wollen. Weil die Natur plant ja auch nicht. Oder gibt es irgendwas in der Natur, was plant? Also hast du schon mal irgendwie eine Erdbeere gesehen, mit der du gesprochen hast und die Erdbeere hat gesagt, ah, also weißt du, morgen mache ich mal das.
Kann das sein, also, dass du ein bisschen bekloppter bist oder was? Also was habe ich für einen Sohn? Alter, es ist doch zu schön, ist das doch. Ja, also, Beispiel Erdbeere. Die Erdbeere hat ihre Zeit. Ihre Ruhezeit, ihre Blütezeit, ihre Reifezeit, ihre Erntezeit und ihre Zeit zu vergehen. Alle spannende Phasen, aber meine kleine Ida findet die Erntezeit natürlich am schönsten.
Ja, wenn die Enkel dann im Garten vom Opa naschen können, ist ja auch schön. Aber das Spannende ist ja wirklich die Frage, warum plant die Natur eigentlich nicht? Also planen kann ja nur ein Verstand. Ein Verstand kann ja auch nur planen, weil es Zeit gibt. Ja. Weil ansonsten kann der nicht planen. Ne? Also im Universum, in der Unendlichkeit kannst du nicht planen, weil da ist ja alles gleichzeitig sozusagen. Und hier haben wir immer das Gefühl, ja, also ich muss jetzt für morgen was planen, weil morgen kommt die Oma oder da muss ich zur Arbeit oder was weiß ich, ne?
Ich habe ja auch immer geplant, ich hatte das ja im ersten Podcast schon gesagt, wenn ich meine Gemüsebeete bestelle, da gibt es natürlich einen Plan, ne? Also der hat, ja, habe ich ja nun schon mal erwähnt, eben auch, ist nötig, dass nun nicht auf jedem Acker oder auf jedem meiner Beete immer jedes Jahr das Gleiche wächst, sondern die verschiedene Gemüse. Ist wie bei Menschen eigentlich auch. Einige mögen sich und einige Gemüse mögen sich nicht. Wenn ich das mal so erzähle bei irgendeiner Party oder irgendwo bei meinem Freundeskreis beim Mittagessen, da kommt immer so ein Schmunzeln und verstehe ich ja nicht, weil es in der Natur natürlich so ist. Ne? Dass es wie Menschen ist, bei denen man sich wohlfühlt und beim anderen Menschen wieder gibt, wo man sagt, oh nee, muss ich eigentlich nicht haben oder so. Und so ist es bei diversen Gemüsesorten ja auch.
Ja, aber woran liegt es denn jetzt bei den Gemüse- oder Pflanzensorten insgesamt? Da geht es ja eigentlich hauptsächlich um Nährstoffe auch, oder? Dass die sich auch Nährstoffe ziehen oder dass die zu ausladend sind und anderen das Licht wegnehmen zum Beispiel? Oder was ist der Haupturgrund davon?
Ja, die Nährstoffe ist ja das eine, dass verschiedene Pflanzengruppen, es gibt ja Schwach-, Mittel- und Starkzehrer, die dann den Boden auslagen. Und jeder nimmt sich eben das, was er braucht, um gesund zu werden und Gemüse zu produzieren. Mhm. Aber die Pflanzen haben auch, ja, man könnte fast sagen, also so eine so unsichtbare Ausdünstung. Mhm. Also Duftstoffe, die oberirdisch entstehen, nicht durchs Wurzelwerk oder durch die Erde, sondern die einfach oben entstehen. Und wenn man mal in so einen Biobetrieb reinguckt und mal näher geht und sich bückt und das mal riecht, also wenn wirklich biologisches Gemüse entsteht, hat das ganze Gemüse, die haben unterschiedliche Düfte. So wie im Wald ja auch, wo man das riechen kann und jenes riechen kann, aber das riecht eben nicht jeder. Und ich empfinde das so, wenn man mal intensiv eine Tomate beriecht, dann wird man auch feststellen, dass die also einen außergewöhnlichen Geruch hat, den andere nicht haben. Und das stört einige Pflanzengruppen, diese Düfte. Und dann verkümmern sie oder werden nicht so ertragreich, wie es andere sind.
Aber ist das jetzt eine Schutzfunktion oder ist das auch eine Anzugsfunktion sozusagen? Also einerseits könnte man ja sagen, man produziert so einen Duftstoff. Also wie manche Männer ja auch, die machen das ja auch extra, dass sie sich nicht waschen, damit sie einen Schutzkreis in der U-Bahn um sich rum haben. Ja. Ja, aber das macht die Pflanze ja auch manchmal, ne? Dass die quasi etwas aussendet, um anderen zu signalisieren, du bitte nicht.
Ja, und wenn Pflanzen gesund gezogen werden, dann hat das natürlich auch was für Fliegen, Bienen, dann hat es was große Schildläuse, normale Läuse, Fressfeinde und wie auch immer. Da hat das biologische Gemüse, wie es bei uns im Garten ist, wird ja nicht mit Kunstdünger erzeugt und wird ja nicht gespritzt, sondern muss mit sich selber kämpfen. Und da entwickeln die Pflanzen eben Abwehrmechanismen, die in Düften oder im Saft der Pflanze sind, die verhindern, dass sie aufgefressen werden.
Hm. Aber warum ist das bei manchen Pflanzen so, dass sie denn trotzdem von Schädlingen angegriffen werden?
Ja, in den meisten Fällen ist es so, dass der biologische Kreislauf in einem Garten nicht funktioniert. Hm. Das heißt, durch die ganzen Zusatzstoffe wie Kunstdünger, wie Spritzmittel, tötet man ja nicht nur den einen Fressfeind ab, sondern man bringt eigentlich das Gleichgewicht, das in so einem biologischen Garten herrschen soll, bringt man völlig auseinander. Und wenn man das nicht macht und über Jahre und Jahrzehnte den biologischen Gartenbau betreibt und die Pflanzen eben so zueinander setzt, dass sie sich auch vertragen, wird man feststellen, dass die Pflanzen das ganz alleine hinkriegen. Also man braucht nicht Spritzen. Die Pflanze ist in der Lage, die geringen Läuse, Parasiten, Erdflöhe, Käfer abzuwehren oder so viel Fressen zuzulassen, dass die Pflanze trotzdem überlebt.
Mhm. Ja, und man kann natürlich auch energetische Stärkung machen. Ne? Ja, dann ist ja bald dein neues Lieblingsthema. Ja. Weil das ist ja das Spannende bei so einem Podcast, weil ich ja jetzt nicht der Biogärtner oder der Bauer bin, sondern mich ja rein geistig-energetisch mit den Sachen beschäftige. Deswegen haben wir auch gesagt, ihr könnt immer am Anfang des Podcasts, ne, einen einfachen Satz sprechen. Ihr sagt nämlich einfach nur, Licht erfülligt Pflanzlicht. Und das gilt dann während des gesamten Podcasts für alle eure Pflanzen bei euch zu Hause, in der Wohnung, im Haus, auf der Terrasse, Balkon und auch im Garten. Während der Podcast läuft, könnt ihr auch laufen lassen, sozusagen ein bisschen länger, ohne dass ihr unser Gesabbel dann hört, wenn ihr das nicht wollt. Oder ihr könnt das auch an eine Pflanze legen, ja, wenn ihr zum Beispiel eine Orchidee habt, eine Gerbera oder irgendwas anderes. So, wo ihr sagt, die braucht jetzt mal ein bisschen Lichtfülle, Lichtstärkung, energetische Hilfe, dann sagt ihr einfach Licht erfüllicht, Orchideelicht und schaut mal, was passiert. Ja, weil das habe ich nämlich auch festgestellt bei einigen Pflanzen, dass es sozusagen auch energetische Schutzkreise geben kann, wie für uns Menschen ja auch, ja, als Menschenkörper. So, den wir hier bewohnen, dass wir auch um uns herum sozusagen einen Schutz ausstrahlen können, der uns dann vor gewissen Dingen auch bewahren kann. Ne? Und so ist das bei Pflanzen ja auch.
Ja, natürlich ist das so. Und du warst ja nun lange nicht da, vor allem nicht zur Zeit, wenn wir Tomaten ernten, bei uns auf der Terrasse. endet ja nicht mein Gemüsegarten, sondern die Terrasse wird ja mit einbezogen. Und ich habe, weiß ich jetzt nicht, so 6, 8, 10 Tomatenpflanzen auf der Terrasse. Wir haben da so eine überdachte Sitzecke. Und wir stellen immer wieder fest, und das nehmen andere auch wahr, du sag mal, warum habt ihr eigentlich hier keine Mücken? Mhm. Ja, warum haben wir hier keine Mücken? Wir haben ja Tomaten. Also das ist auch nachgewiesen, dass dieser Stoff, den die Tomate aussendet, den man, wenn man das nicht kennt, immer riecht, dass die auch die Mücken abwehren, weil diese Tiere wissen, oh Gott, das mag ich nicht. Also das ist wieder so ein Abwehrmechanismus der Tomate selbst, die eben für so eine Sitzecke natürlich auch schön ist.
Ja, aber wie geht sowas? Also letzten Endes muss man sich ja mal fragen, so eine Pflanze ist ja nichts.
Doch, also, das ist ja pure Energie. Ja, aber das ist ein Lebewesen, die jetzt versucht, sich, ich sag mal, in diesem Garten ja durchzuschlagen. Und entweder mit weniger Hilfe, wenn man sich wenig Mühe gibt, oder mit mehr Hilfe, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt und auch mal rumgeht und man, hat er schon mal gesagt, also mal ein Blatt abnimmt oder die Früchte rechtzeitig erntet oder wie auch immer, die einfach sich wohlfühlt. Und wenn diese Pflanze sich wohlfühlt, dann explodieren da innen drin auch die Moleküle und dann wehren sie eben auch diese Schädlinge ab.
Also ist sie doch nicht nichts.
Ja, sozusagen.
Naja, für die allermeisten ist doch eine Pflanze nichts.
Genau.
Oder? Die gehen an der Pflanze vorbei. Da gibt es vielleicht noch gewisse Pflanzen, wo sie sagen, okay, das ist jetzt ein Gemüse, das kann ich nutzen.
Ja.
Das ist ja wie bei den Tieren. Es gibt ja auch bei den Tieren Unterschiede. Ist ja lustig, ne? Also du hast quasi Nutztiere, weil du die nutzt. Also Nutz heißt, du frisst die.
Also ausnutzen.
Ja, du tötest die quasi. Denn. Ja. Und andere sind jetzt keine Nutztiere. Also ein Hund ist jetzt kein Nutztier, sagen wir mal, aber...
Naja, für die Seele und...
Nee. Ja, aber würdest du einen Hund ausnutzen? Eigentlich ist es ja so, dass du dem Hund dann eher was ermöglichst. Also du möchtest ja, dass es ihm gut geht. Du dressierst ja den Hund nicht, dass er dir jetzt den Staubsauger
Nein, Chef macht. Aber wenn er den Wachhund spielen muss, dann ist das schon eine Funktion.
Ja, aber ist das ein Aus... Das ist immer die Frage, was nutzt man aus, ne? Und Pflanzen werden ja fast, ich würde sagen, nur ausgenutzt.
Ja.
Also entweder werden sie nicht beachtet, so, oder sie werden einfach ja, gefressen.
Ja.
Da fängt ja aber keiner an, mit seinem Brokkoli oder Gemüse so vorher mal zu sprechen dann.
Nee. Aber wenn du mal an so einer, ich muss dazu sagen, also ich züchte, weiß ich, 14, 15 Arten von Tomaten. Natürlich kriegt hier André und Katja, die kriegen immer so eine Handvoll Tomaten ab und irgendwann schaffen sie es auch, dass daraus also auch vernünftige Pflanzen zu erzeugen. Also in diesem Jahr war das schon ganz toll. Also sind auf dem Weg der Besserung.
Oh, danke. Das ist ein Lob vom ja. Profi.
Ja, aber ich glaube, das geht eher für Katja und vielleicht auch meinem Flüssigdünger, den ich hier zur Verfügung stelle.
Ja, und das heißt nicht, dass du in die Beete pinkelst. Also das muss ich sagen. Es gibt
nein, nein.
Also selbst hergestellten Dünger, ja, kannst du auch mal was drüber erzählen.
Ja, da kommen wir ja noch zu.
Mach mal eine extra Folge.
Ich wollte jetzt aber nochmal speziell zur Tomate was sagen.
Ja.
Weil die Industrie, also wir sprechen ja von Ausnehmen, wir sprechen von, wie hattest du eben gesagt, bei den Hunden? Oder ja,
also Ausnutzen eigentlich.
Ausnutzen, so, ne? Wir sprechen von Ausnutzen. Und natürlich ist die Industrie, die nur dem Gelde hinterherjagt, auch dabei, uns auszunutzen und uns Schabernack zu machen. Und viele Menschen, die dann, ich beobachte das immer so an den Gemüseständen im Supermarkt, die dann sagen, oh, schau mal, Schatz, schau mal. Guck mal hier, diese Rispentomaten. Riech mal, du, wie die nach Tomate riechen. Oh, ist das nicht toll. Da nehmen wir mal gleich ein paar mit. Dann kommen sie zu Hause an und befreien die Tomate von der Rispe und stellen fest, dass die Tomate selbst, die Tomate selbst sendet ja keine Duftstoffe aus. Also das macht ja nur dieses Stückchen Strauch, das ja mitgewogen, mitverkauft wird. Da wird auch wieder, zum Beispiel nur mal an dem Beispiel der Tomate, wird so ein Gemüse ausgenutzt.
Ja, aber da ist ja auch schön zu sehen, dass es unterschiedliche Funktionen in der Pflanze gibt, ne?
Ja.
Das ist ja wie beim Menschenkörper auch. Da würde ja jeder sagen, okay, also die Hand hat eine andere Aufgabe als der Hintern.
Ja,
ja, also ja, ja. Mal ganz einfach.
Wobei der eine ohne den anderen nicht leben kann, ne?
Das ist schwierig dann, ja, ne?
Ja.
So, aber bei der Pflanze ist es ja auch so. Also man schaut ja eine Tomate an und sagt, so, das ist jetzt nur Tomate. Okay, vielleicht differenzieren noch einige und sagen jetzt, ja, das ist ja okay, das ist jetzt die Frucht sozusagen.
Ja.
Ja, das essbare Ergebnis. Was aber auch schon eine schlimme Formulierung ist, weil du sagst, das ist also das Ergebnis, das ist das Wichtigste.
Ja,
ja, das ist wie in der Schule, ne, wo man ja manchmal noch den Rechenweg wissen will, um zu wissen, wie bist du drauf gekommen. Aber eigentlich will man ja diesen Weg hier in der normalen Welt nicht mehr wissen. Man will nicht wissen, wie entsteht jetzt Fleisch. Wie entsteht eine Tomate? Hauptsache, die liegt da, die schmeckt gut,
ja,
die ist günstig und gut.
Ja, André, und da kommen wir wieder zu dem Thema, was heißt, was schmeckt gut?
Ja.
Also es gibt ja, weiß ich nicht, tausende von Tomatensorten in aller Welt gezogen. Von Amerika bis Russland und Südamerika, wo die Tomate ja mal herstammt. So, und die ganzen Tomaten, auch meine 14, 16, ich weiß es ja immer nicht so genau, jede schmeckt unterschiedlich. Und dann gibt es Leute und sagen, oh, die ist aber lecker, die kann man gleich in den Mund stecken und die ist so schön süß. Was ist das? Was ist das Wahrnehmen von Geschmack von Tomate selbst? Denn die Tomaten, die wir jetzt bekommen, kommen die meisten aus Holland, weil die Holländer als alte Seefahrer ja festgestellt haben, wie Vertriebswege funktionieren. Und diese Tomaten, viele sagen auch, ja, du, im Winter brauchst du die Tomaten nicht essen und auch die Gurken nicht essen. Da schneidest du ja nur das Grün in Wasser ab und in Rot in der Tomate schneidest du auch das Wasser ab. weil die Geschmacksstoffe ja nicht vorhanden sind. Mhm. So, und wenn man bedenkt, dass 80% aller Tomaten als, wie soll man sagen, als Beilage in Restaurationen auf Buffets rumliegen und weggeschmissen werden, weil sie ja 1,5 Kilo pro Tomate abkönnen müssen, eine hohe Lagerfähigkeit haben müssen, dann sollen sie 5 Wochen halten und immer schnittfest sein. Mhm. Also das sind die Attribute.
Ja,
und
gut aussehen natürlich auch. Knackig noch, ja, gut aussehen.
Ja, du weißt ja, wie das bei Mädels oder Frauen ist.
Ja, aber die schneidest du nicht und isst sie. Also.
Nein, das nicht. Aber manchmal denkt man von hinten, wenn ich beim Laufen bin, oh, das ist aber eine hübsche so. Und dann,
hübsche Tomate.
Hübsche Tomate, die von vorne ja dann nicht das hält, was sie von hinten verspricht.
Also das ist aber eine böse Wertung. Komm,
ja,
Frauenfeind.
Nein, das ist kein Frauenfeind. Sondern, nein, ich will nur auch mal an diesem Beispiel auch mal klar machen, dass Tomaten von der Optik her, genau wie Äpfel, die werden durch Optik eingekauft und nicht durch Geschmack.
Ja, sie sind ja verzüchtet, weil die normalen Früchte so sehen ja gar nicht so aus wie das, was man jetzt hier als Ergebnis bekommt. So, das ist ja das Irre, ne? Also wenn du mal siehst, wie etwas wirklich urerwächst, würdest du das meistens gar nicht essen, weil der Verstand sagt, das ist doch gar nicht essbar.
Ja.
So, das heißt, es muss alles immer so sein, so genau wie bei Erdbeeren. Ja? Also wenn man jetzt ein Erdbeerjoghurt isst, dann muss der natürlich rot sein.
Ja.
Und es ist, so ist er aber nicht. Also wenn du einfach Erdbeeren quasi mal so nimmst, wie sie sind, und würdest die jetzt in Anführungsstrichen verjoghurten, dann würde das weiß sein. So, auch das, mit was sie mit dem Extrakt dann machen. Ne? Also heute wird ja gar keine richtige Erdbeere meistens da reingemacht, sondern man nimmt quasi nur den Geschmack oder das Extrakt. So. Und da gibt es ja auch schöne Berichte, so wie Joghurts quasi hergestellt werden, und denen wird einfach mal der Farbstoff beigefügt.
Ja, das ist.
Weil das Auge das braucht.
Da sprichst du so ein Thema an, gerade mit dem Erdbeerjoghurt. Der Erdbeerjoghurt ist der meist gegessene Joghurt auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt ist es gar nicht möglich, so viel Erdbeeren anzubauen, wie Joghurt gegessen wird.
Ja.
Und wenn wir mal alle aufmerksam darauf gucken, dann ist das eben Joghurt, und da steht dann drauf Erdbeere, keine Ahnung, 0, so und so Prozent, dann sind da Farbstoffe drin. Und da steht natürlich immer auch noch so ein Zusatz drauf, natürliche Aromen. Ja, was heißt das? Ich sag mal, anhand des Beispiels der Erdbeere, dieses natürliche Aroma ist irgend so eine Borke, die klein geraspelt wird, und die schmeckt, die hat ein Aroma wie die Erdbeere und darf also natürliches Aroma genannt werden und wird produziert irgendwo in Südost.
Ja, der Wahnsinn ist ja, es gibt ja jetzt eine neue EU-Verordnung, dass man quasi ein veganes Schnitzel nicht mehr Schnitzel nennen darf. Finde ich auch in Ordnung. Ne? Weil man sagt, ja, das eine ist ein Schnitzel und das andere ist einfach irgendwas anderes. Aber es ist halt kein Schnitzel. Aber bei sowas sagt man, das ist ein Erdbeerjoghurt. Nein, das ist kein Erdbeerjoghurt.
Nein,
richtig. Und das ist ja, da lässt man das immer durchgehen, dass man quasi sagt, man hat eine Assoziation von Natur. So wie ich aber in meinen Lesungen früher immer die Kinder gefragt habe, auch in den Großstädten, wer war schon mal in einem Wald, wie sieht ein Wald aus, wie riecht das da? Und dann bist du erschrocken, dass die das gar nicht so wissen. Ja? So, und so ist das ja hier auch. Also wer war.
Wir sind ja auch beim Thema natürlich, und wir sind eben auch bei natürlich, bei Pflanzen und bei Erdbeeren. Und es kommt aber immer darauf an, wenn wir jetzt sagen, wir wollen jederzeit verfügbaren Erdbeerjoghurt haben, dann wird das zur Verfügung gestellt. Die Frage ist immer, brauchen wir das? Ja. Mit Sicherheit nicht.
Und also, ist die Erdbeere eigentlich eine Erdbeere? Die ist doch eigentlich eine Nuss, ne? Die gehört doch eigentlich zur Nussgattung. So meine ich mal irgendwo gelesen zu haben.
Ja, die gehört auf jeden Fall nicht in die Familie der Beeren.
Weil das ja auch wieder so ein Etikettenschwindel ist. Dann nennt das eine Erdbeere, aber es ist gar keine Erdbeere. Ja. Also, ja, aber das ist, und für mich ist das ja wahnsinnig wichtig, das Wort. Weil wir haben hier nun mal im Menschensein hauptsächlich das Wort. Und es ist ein Unterschied, ob ich sage, das ist eine Erdbeere oder das ist eine Erdnuss, zum Beispiel. Ja, weil das einen ganz anderen Raum hier eröffnet. Und das, was es ist, sollte ja auch möglichst so heißen, als das, was es ist.
Ja.
Weil wenn wir dich jetzt immer Petra nennen, ich sage jetzt, hallo Petra. Na gut, heute kannst du dich ja als alles identifizieren, was du willst. Aber da würdest du wahrscheinlich auch sagen, ja, aber ich bin noch nicht Petra.
Ja, gut, jeder Mensch hat also seine Spitznamen im Laufe seiner, ich zum Beispiel in meinen 75 Jahren, habe ja schon so einiges gehört und höre auch auf einiges.
Ja, aber wie ist das mit der Erdbeere? Du hast jetzt quasi eine Erdbeere und meinst zu wissen, was eine Erdbeere ist. Aber wenn man den wahren Namen dieser Frucht hätte oder dieser Pflanze, dann würde sie wahrscheinlich ganz anders aufgehen können.
Ja.
Das habe ich ja immer wieder, so kann man glauben oder nicht, weiß, diese rein geistige Welt ist ja noch nicht sowas für dich, vielleicht öffnen wir dich ja da ein bisschen für, dass ich immer gesagt habe, eure Tiere heißen nicht so, wie ihr sie benennt. So, sondern die haben energetisch auch einen Namen. So, und einige von euch da draußen, habe ich den Namen ja schon mal mitgeteilt, und ihr habt ja immer wieder berichtet, wie anders eure Tiere reagieren, wenn sie diesen Namen hören. Ja. Die fangen jetzt nicht an zu reden und sagen, ah, endlich, ja, wie Rumpelstilzchen oder sowas. So, sondern das ist ja bei Pflanzen auch so. Die haben natürlich ganz andere energetische Informationen als Signaturen.
Ja, ja, du hast mir ja auch mal so einen Namen gegeben. Den.
Das ist schon dein Name.
Ja,
das ist schon mein Name. Damit kannst du aber wenig anfangen, ne?
Ja, das ist schon richtig, ne? So, aber ich wollte noch mal ein oder zwei Sätze zu dem, weil das ist immer ein spannendes Thema, ist immer die Tomate. Wird ja sehr viel verzehrt. Und wir waren noch mal da stehen geblieben, wie aus einem Samenkorn eine Tomate wird, die veredelt wird und noch mal veredelt wird und noch mal veredelt wird.
Ja.
Dazu möchte ich noch mal zwei Sätze sagen, wenn es interessiert. Es gibt ja die Tomatensamen, die ich zum Beispiel immer biologisch kaufe, von irgendwelchen Leuten, die auch als Spinner abgetan werden, die Tomaten züchten, weil sie diese Urtomatensamen in die Welt bringen wollen. Die Industrie will das aber nicht. Die Industrie möchte die sogenannten F1-Hybriden bringen. Also das ist ein Saatkorn, das unter Lizenz hergestellt wird. Und wenn man diese Tomate entkernt und diesen Samen nochmal im nächsten Jahr wieder aussät, dann kommt da eine ganz andere Pflanze raus. Also man will diese alten, guten, unterschiedlichen Sorten klein halten, indem man das ausmerzt und diese Samen von diesen Leuten, die das herstellen und quasi in die Welt geben, die wollen nur eine Spende haben, weil sie kein Geld dafür nehmen würden, weil das Lizenzen bedeutet und das heißt Zulassungsverordnungen und alles Mögliche, was damit in Gang gesetzt wird, das ist so teuer, dass diese kleinen Unternehmungen das gar nicht leisten können. Das können nur die Großen. Die Großen wollen einfache Ware in den Markt bringen, die wollen den Markt beherrschen. Und das sollte man nicht zulassen, sondern man sollte sortenreine Tomaten weiter veredeln und weiter verschenken.
Naja, es geht ja auch um Standardisierung, um Produktion und letzten Endes auch immer um Manipulation. Letzten Endes ist es das ja, weil man einfach versucht, also wenn du in eine Gemüseabteilung oder Obstabteilung eines Supermarktes gehst, wirst du immer das Gleiche da sehen.
Ja,
und das ist das Bild, was man hat, wo man sagt,
ja,
okay.
Der Mensch will das so.
Ja, und immer das Gleiche,
immer das ritualisiert.
Gleiche. Und das Gleiche kriegt er ja schon seit Jahren und Jahrzehnten. Weil das kennt man halt so.
Ich weiß nur, wenn ich hier in meiner philosophischen Runde eingeladen bin, dann sollen wir immer was zu essen mitbringen und dann bringe ich mal einen Gurkensalat mit aus den Gewächshausgurken. Und meine Enkel Ida, Paul und Matti, wenn die mal von Opa eine Gurke kriegen, die sagen immer, oh, Opa, die schmeckt ja nach Gurke. Ja, meine Freunde da draußen, was soll ich sagen? Das ist auch eine Gurke. Und da mache ich dann ja Gurkensalat raus oder ich bringe mal einen Tomatensalat mit den unterschiedlichen Geschmacksdingen, die verschiedenen Früchte auch haben. Und alle sagen, oh, sag mal, wo hast du denn die Tomaten her? Du, die schmecken ja nach Tomate. Ja, sag ich, die schmecken nach Tomate.
Ja, aber jetzt ja spannend, woher wissen die denn, dass die wirklich nach Tomate schmecken, wenn die noch nie eine Tomate gegessen haben?
Die sagen, das war ja so wie früher bei Oma oder so. Die assoziieren also damit immer mit diesen geschmacksdicken Dinge aus ihrer Kindheit, die sie noch kennen. Also, und das finde ich spannend. Das ist wohl früher noch nicht so kommerziell aufgebaut war mit dem Gemüse, sondern dass die noch diese urwüchsigen Geschmäcker noch im Gaumen haben.
Und ich stelle mal eine spannende These auf.
Ja.
Jeder Körper weiß das. Weil jeder Körper besteht ja aus was?
Wasser.
Ja, auch. Auch aus Erde, auch aus Luft und auch aus Feuer sozusagen. Der hat ja die vier Elemente, die man hier draußen so kennt, als ne, Feuer, Wasser, Erde, Luft, hat er ja auch. Er hat das Wasser über die ganzen Flüssigkeiten, die er hat, über das Blut. Er hat die Erde, das ist die feste Materie, das ist die Haut, das ist das Gewebe, das ist die Knochen. Er hat das Feuer, das ist die Temperaturregelung. Und er hat natürlich auch die Luft über die Atmung. Ja? Das heißt, der Körper ist sozusagen ein anderes Sinnbild, ein anderes Zeichen für die Natur. Und in dem Körper, weil der ja auch aus der Erde entsteht, der entsteht ja durch Pflanzen. Also wie entsteht im Frauenkörper ein neues Leben? Wenn die nichts isst und nicht ausreichend Nahrung zu sich nimmt, dann kann der Körper nicht entstehen. Das heißt, der Körper entsteht aus Nahrung, der isst Nahrung. Und Nahrung ist was? Ja, das ist wieder Erde und alles, was da so drin ist.
Ja.
So, das heißt, der Körper weiß intuitiv aus sich heraus, was ist eigentlich richtige Nahrung und was ist sie nicht. Aber nur, wenn man die Zunge abstellt.
Aber warum verstoßen so viele Menschen gegen diese ureigenen Dinge, die der Körper eigentlich braucht? Warum vergewaltigen sie ihren Körper, indem sie Dinge reinschmeißen, die ihnen nicht gut tun?
Ja.
Verstehe ich nicht.
Gibt es eine ganz einfache Erklärung? Sie kennen ihren Körper nicht. Also wenn du die meisten Leute fragen würdest, wo sitzt die Milz? Wo sitzt die Leber? Wo sitzt die Niere? Oder einfach nur sagen, ja, zeig mal auf deinen Bauch. Dann halten die Hand unten auf dem Bauch, also ein bisschen oberhalb des Schambereiches. Ja? Ja. Bauchnabel unterhalb, je nachdem, wie groß der Bauchnabel der
Bauch ist. Ja gut, einige brauchen zwei Hände für den Bauch. Ne?
Ja. Und sagen dann, ja, das ist der Bauch. Ja, und was ist denn das, der Bauch? Da gibt es viele, die werden wahrscheinlich sagen, ja, das ist der Magen. Ja, das ist aber nicht der Magen.
Nein,
das stimmt. So, das ist quasi der Darm. Also, was ich damit sagen will, ist, du kommst ja hier auf die Welt und dann gehst du erstmal als Baby hier in die Obhut deiner Eltern. Und von den Eltern erfährst du das, was die für richtig halten. Von den Lehrern erfährst du das, was die für richtig halten. Das heißt, du kommst ja nicht frei hier rein, sondern du wirst erstmal normiert. Wer erzählt dir als Kind, wie dein Körper funktioniert? Wer erzählt dir als Kind, was das Besondere an deinem Körper ist? Wer erzählt dir als Kind, was dein Körper an Nährstoffen braucht? Dass für den Körper nicht wichtig ist, was er zu essen bekommt, sondern dass da die richtigen Nährstoffe in der richtigen Nährstoffdichte drin sind und dass er mit seinen Zellen, aus denen er besteht, die Möglichkeit hat, diese Nährstoffe auch in Energie umzuspalten, aufzuspalten und dann wieder für sich zu nutzen.
Ja.
Wo gibt es, das war ja eine meiner schönsten Buchideen nach wie vor, ich wollte ja immer ein Lebenshandbuch machen. Und dieses Lebenshandbuch wollte ich, dass jedes Kind das vom Staat geschenkt bekommt. Und dann hat mein Verstand gesagt, ja genau, du schreibst jetzt ein Buch, was fürs Leben wichtig ist. Und sag ich, es würde doch reichen, wenn man erstmal sagen würde, man erklärt den Körper ganz einfach und auch schon den Eltern. Was braucht der Körper eigentlich an Nährstoffen? Und zwar unabhängig jetzt von, woher kriege ich die Nährstoffe? Da kann man ja sagen, ja, ich mache das denn übers Fleisch. Andere würden sagen, ich mache es über die Pflanzen oder über Supplementierung, weil in vielen ja, Fleisch- und Pflanzensorten nicht mehr das drin ist, was man braucht. Für genug Zink, für genug Eisen, für genug Omega-3 zum Beispiel. Ja?
Brauchen wir nicht, ist ja weg, ist weggezüchtet.
Ja,
kostet so viel Geld.
Ja, aber das meine ich ja damit. Also deswegen, weil die Menschen nicht mehr wissen, was ihr Körper ist. Also wenn man die fragt, was ist das Wichtigste, was du in deinem Leben hast? Wann kommt denn da mein Körper? Also bei ganz wenigen, würde ich mal sagen. So, und da fängt es ja schon mit an. Man hat gar keinen Bezug mehr zu seinem Körper. Weil man keinen Bezug mehr zu seinem Körper hat, hat man gar keinen Bezug mehr zur Natur, weil der ist ja Natur. Das heißt, das ist auch ein schönes Doppelsinnbild. Ja. Er ist Natur und er sollte Natur essen. Aber was wir eben essen ganz häufig, ist eben dieses Raffinierte, was ja auch lustig ist. Ne? Es ist eben nicht raffiniert.
Du sprichst auch nicht auf den Zucker an.
Ja, alles Mögliche, ne? Oder auch das Getreide,
alles,
was alles künstlich verarbeitet wird, wo man ja bewusst die ganzen guten Ballaststoffe rausnimmt, die Mineralstoffe und eigentlich nur noch dieses Totholz dann gibt.
Ja.
Als Weißbrot, als weißem Reis, als Zucker, als alles Mögliche.
Aber wenn man sich ja vorstellt, dass überall, ich backe ja nun nebenbei auch ein bisschen Kuchen, oder mal auch mal die eine oder andere Torte. So, und wenn man mal so reinguckt, dann wird dieses Mehl 405, kennt wahrscheinlich jeder da draußen.
Mhm.
Ja, das kaufen wir immer. Ja, das Mehl der Sorte 405, Weizenmehl, fein gemahlen, nichts mehr drin. Ist aber, hat einen guten Kleber und ist lange haltbar und wird von jedem verwendet.
Günstig.
Günstig, 79 ja. Cent, liebe Leute. 79 Cent für ein Kilo Mehl. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wie das, was da wohl drin sein mag. So, und da kommen wir dann zu dem, was preiswert erzeugt wird, was schlechte Lebensmittel sind, wie ich meine, mein persönlicher Eindruck, aber das mehrt sich ja. Und wenn ich an dich denke, als wir beide zusammen noch zu Hause, als du noch zu Hause gelebt hast, wir beide Pizza gemacht haben, vielleicht sind da auch deine Kochkünste vielleicht ein bisschen nach vorne getrieben worden. Wir haben nämlich ganz tolle Pizzen gemacht. Und das nur am Rande zu Gesundheit und Pflanzlicht. Und da hast du ja die Pizzen auch immer verfeinert und hast da besondere Dinge drauf gemacht. Und so. Aber heute wird eine Pizza, 3 Stück, 1,89. Liebe Leute, was soll da drin sein?
Ja, und das ist ja eben, wenn man sich mal anguckt, was ist ein Lebensmittel, würde ich schon sagen, das ist kein Lebensmittel.
Nein.
Weil wo ist dein Leben drin? Das ermöglicht kein Leben, das ist kein Leben. Und deswegen ist es ja so wichtig, immer wieder auf den Körper zu gehen. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ohne die Zunge. Die Zunge hat nämlich das Problem, oder gleichzeitig eigentlich das Schöne, die ist ja eine Schutzfunktion für den Körper. Dass der hauptsächlich das, was jetzt nicht körperhilfreich ist, sagen wir mal, ja, also was schlimm gegoren ist, was wirklich stark verschimmelt ist, dass der das erkennen könnte und kann sagen, weg damit. Aber die Zunge wird ja durch diesen ganzen Industriekram so versüßt, so versalzen, dass man das Gefühl hat, das schmeckt so gut. Der Körper interessiert sich nicht dafür, was der Zunge schmeckt, sondern der Körper sagt, ich möchte meine Nährstoffe. Und wenn ich meine Nährstoffe habe, ja, wie so eine alte Lokomotive früher, wenn ich meine ganzen Kohlen da drin habe, dann kannst du gerne da auch noch mal ein bisschen Holz reinwerfen. Oder was du willst. Aber das kriegen ja die Körper schon nicht, sondern man verdichtet sie mit ganz viel, guck dir mal Bäckereien an. Das ist das Erste, was ich schließen würde. Die heutigen Bäckereien. Da würde ich nur noch, wenn überhaupt, dieses vernünftiges, Vollkorn, echtes Vollkornbrot, ja, mit schönen Ballaststoffen, wo der Darm auch noch mal was wieder hat, ne, wo er sich quasi dran reibt, wo er sich bewegen kann, wo er was verdauen kann. Ansonsten, dieser ganze Kuchen, der ganze Plunder, was man da isst, ist nichts, was der Körper braucht, weil da fast gar nichts mehr drin ist.
Ja, André, rate mal, warum ich häufiger selber backe.
Ja, guck mal.
Weil ich dann andere Mehle nehme und weil ich dann wesentlich weniger Zucker nehme, dann vor allen Dingen nicht den, wir waren ja bei raffiniert und wir waren ja auch bei raffinierter Industrie, die immer raffinierter, der Zucker, der ist ja nicht nur geschleudert, sondern der ist gebleicht und ich sag mal, wenn man bedenkt, was dieser Zuckerrübe einfach so angetan wird, ist ja schaurig, ne? So. Deswegen backe ich auch selbst, weil ich dann weiß, erstens, was ist drin. Und meine Zunge, die wird nicht versaut. Das ist genau wie bei unserem Gemüse. Man soll ja auch das Gemüse schmecken. Man soll die unterschiedlichen Gemüse soll man wahrnehmen, soll man zuordnen können. Das können Kinder heute gar nicht mehr. Und das ist eigentlich das Traurige. Und als bei uns in der Nachbarschaft immer überall noch kleine Kinder waren, die sind gerne zu mir in den Garten gekommen, dann wussten sie ja nicht, was ist Dill. Ist Dill Petersilie oder ist Petersilie Möhre oder ist Möhre Dill oder was steckt da eigentlich drin und mit welchen großen Augen haben diese Kinder denn eine Möhre geerntet oder eine Gurke im Gewächshaus geerntet und wahrgenommen, die haben sie nur ein bisschen abgeputzt und dann sind sie, haben sie da reingebissen, genau wie die Ida das macht, wenn Ida bei uns ist und durch den Garten geht, dann zieht sie sich eine Möhre, da ist noch ein bisschen Erde dran, dann isst sie die Möhre oder die holt sich die Karotte oder die Erdbeeren oder wie auch immer. Und das sind die Geschmäcker, die man wahrnehmen soll und die man schulen müsste. Und das ist eben Gesundheit. Und da kann auch ein Körper vernünftig aufwachsen und gesund werden.
Ja, das geht ja automatisch weg, wenn du aufhörst, das zu essen. Das ist ja so, auch die Zunge kann sich ja teilregenerieren. Ne? Es wird im Alter dann natürlich immer schwieriger, wie bei allem, aber trotzdem ist das ja möglich. Wenn man aufhört, sich so mit Zucker oder Salz oder Süßungsmitteln oder allem Möglichen zuzustopfen, sondern einfach mal das pur isst, wie schmeckt eigentlich eine rote Beete pur? So, aber selbst das bräuchte es nicht. Und das ist das für mich ja Sensationelle. Wenn man rein aus dem Körper rein aus dem Körper guckt, dann sagt der Körper, ich möchte bitte nur meine Energie. Weil ich muss Leber, Milz, Niere, Blut, ich muss das alles versorgen. Zusätzlich habe ich Atherosklerose, ich muss Sachen aus den Blutbahnen auslagern, ich habe Probleme im Knie. Ja, ich habe vielleicht das, ich brauche also eigentlich mehr Energie. Deswegen machen wir auch unsere Gaia-Körperlichtreise zum Beispiel, ne? Dass man die Leute mit Energie unterstützt, weil diese Energie kriegt der Körper heute leider nicht mehr genug über Nahrung. Wenn er die aus Nahrung nicht herstellen kann, diese Energie, die er für sich braucht, braucht er die anders. Deswegen sind das ja auch so tolle Sachen, ne? Dass man sich mit dem Energetischen mehr beschäftigt. Aber dann brauchst du theoretisch den Geschmack auch nicht. Also der Geschmack kann ja hilfreich sein, weil man sagt, oh, ich mag das, aber er kann auch schädlich sein, weil man dann eben sagt, man wird ja von der Industrie verführt mit Salzen, mit Fetten, mit ganz viel Kohlenhydrat insgesamt. Ja.
Überall Zucker, viel mehr, viel zu viel Zucker drin.
Ja, und dann hat man ja irgendwann gesagt, ah, und der Zucker ist schädlich, der muss raus. Und dann hat man den Fettanteil erhöht. Ja. Oder dann sagt man, Fett ist schädlich, dann erhöht man den Zuckeranteil.
Ja. Ja, und dann kommt für den Geschmack noch ein bisschen Hefe dazu und für die lange Lagerung irgendwelche Säuren oder irgendwelche Chemikalien,
ja,
die den Farbstoff erhalten und wie auch immer. So, deswegen, ich nehme ja nun auch an den Lichträumen teil und es tut mir auch gut, ab und zu mal das zu genießen und mich einzufühlen und das einzuatmen. Aber trotzdem kann ich auf meinen Gemüsegarten nicht verzichten und
nein, sollst du auch nicht. Aber das macht frei. Es macht total frei. Wenn man nicht mehr auf den Geschmack alleine zielt, sondern wirklich seinen Körper nicht als das bin ich sieht, sondern sagt, das ist mein Körper und dieser Körper braucht seine Energie. Wie kriege ich diese Energie für den Körper? Das ist genau wie beim Auto. Da sage ich ja auch nicht, also ich finde, der sollte nicht nur scheiß Benzin kriegen. Ich finde, der sollte auch mal eine schöne Cola. Ja, oder einen kleinen Body so zwischendurch. Das wird, auf so eine Idee würde keiner kommen.
Nee.
Da sagt man ja, der braucht Benzin oder Diesel oder E-Strom. Ja. So. Und das kriegt der. Aber beim Körper sagt man, nee, das muss mir denn auch schmecken. Und irgendwie dieser Grünkohl, der Rosenkohl oder irgendwas, das schmeckt mir auch nicht. Und deswegen esse ich es nicht. Ja, und deswegen verenden sozusagen die Zellen nach und nach. Weil sie da nicht, sie können die Energie nicht aus der Nahrung ziehen.
Ja.
So. Und wenn man das kombiniert und sagt, Mensch, ich gucke erstmal, was braucht der Körper eigentlich insgesamt? Was hilft dem? Und was schmeckt mir vielleicht auch noch ganz? Oder wo kann ich mich auch mal reinschmecken?
Ich glaube, dass die Kombination von allem ganz hilfreich wäre.
Ja.
Also der Körper braucht seine Ruhephasen, deswegen finde ich diese Lichträume sehr schön, dass man auch in sich gehen kann, dass man sich mal, dass es mal fließt, dass man mal diese Stunde für sich selber hat, also kein Radio, kein Fernsehen, keine Ehefrau, Entschuldigung, nehme ich zurück, dass man so mal Zeit für sich hat, dass man diesen Lichtraum genießt. Dann aber auch, dass man an die frische Luft geht, dass man in den Wald geht, dass man auch mal für sich alleine oder mal mit den Enkeln mal was anderes hören, mal was anderes sehen, dass man das braucht. Und aber man braucht auch Nahrung und da halte ich sehr, sehr viel davon, auch mal ab und zu ein Stückchen gutes Fleisch zu essen von Tieren, die man kennt. Das ist bei uns durch unsere Umgebung ja gegeben, weil wir immer sagen, für uns selbst, regional, saisonal und nicht auf den Euro achten, weil lieber weniger essen, das in dieser ganzen Kombination, glaube ich, unserem Körper gut tut.
Ja, würde ich natürlich wieder reingrätschen, bei gutem Fleisch, aber das ist ja in Ordnung, ist dafür jeder. Was ich ja schön finde, ist, wenn man das nochmal für sich mitnimmt, du hast jetzt zum Beispiel eine rote Beete, mag ja mancher nicht. Ne?
Ja.
So, jetzt könnte man sagen, du kannst eine rote Beete ja ganz normal einfach, okay, aus dem Glas nehme ich jetzt mal nicht. Also du nimmst eine echte rote Beete,
ja,
schälst die, schneidest ein Stück ab und isst das. Also roh.
Ja.
Gibt es vielleicht Leute, die sagen, oh, das ist mir zu holzig, das mag ich nicht. Dann könnte man das ja in kleine Scheiben schneiden und du könntest es anbraten.
Zum Beispiel.
Du könntest es aber auch raspeln.
Ja.
So, und das ist das, was ich immer wieder auch so wahrnehme, wie unterschiedlich man Gemüse verarbeiten kann. Das mache ich zum Beispiel auch gerne mal beim Blumenkohl, dass du den Blumenkohl einfach reibst und dann brätst du den mal kurz an. So, das ist ein ganz anderes Geschmackserlebnis. als einen normalen, so wie man es kennt, gekochten Blumenkohl. Und das ist eben was Schönes, dass wir die Natur ja auch anders verarbeiten können, über eine andere Form von Anrichtung. Und zwar ohne, dass du jetzt viele Gewürze beipacken musst. Weil das ist ja auch, da habe ich ja hier meinen Jungs immer gesagt, die dann mit Fleisch und Döner und so weiter, ja, wenn du beim Döner mal das Gewürz weglässt, würdest du das noch essen? Was Gewürz ausmacht.
Ja, natürlich.
Und das ist ja irre, was heute alles schon paniert ist, ja, oder mariniert ist. Ja. Also du schmeckst das Gemüse, aber du schmeckst ja gar nicht das, was du isst.
Ja, deswegen müssen die Gemüseanteile da drin erstmal nicht mehr so wertvoll sein, weil diese fertig verarbeiteten Lebensmittel, die man ja gerne nimmt, also ist ja ganz praktisch, weil also die Hausfrau oder die jungen Leute von heute, ach nee, mit Kochen, ach nee, so viel Zeit haben wir nicht und so weiter. Wir wollen ja noch weggehen und so, dann machen wir mal im Supermarkt die Gefrierfächer auf. Wird ja heutzutage auch alles in Augenhöhe, in Brusthöhe angeboten. Machst den Schrank auf, oh, das sieht ja toll aus, tolle Bilder auf den Dingen. Dann nimmst du das mit, haust das in die Mikrowelle so und dann bist du mit dem Essen fertig. Essen ist ja auch Kultur und wie du das gesagt hast, auch neben den Ruhephasen auch wichtig für den Körper. Und wir müssen dazu kommen, das mehr wahrzunehmen. Und Kochen kann Leidenschaft sein. Das hast du ja auch gemerkt. Ne? Ja, Kochen kann in der Küche auch stattfinden mit dem Ehepartner, gemeinsames Kochen. Man kann sich am Austauschen vom Tagesgeschirr und man kann nebenbei kochen und genießt dann das Selbsterstellte, also selbstgemachtes, gutes Essen aus der Region.
Ja, und der Schritt weiter wäre für mich, du hast einen Hund. Und dieser Hund hat Hunger. Und dem wirfst du jetzt ein Stück Pizza hin.
Ich glaube.
Und dann sagst du ja, ja, aber als Vergleich, das würden Leute, die Hunde lieben, wahrscheinlich nicht machen. Weil der würde irgendwann verrecken.
Ich weiß nicht. Also wenn ich einige Hunde so sehe, die ich im Wald treffe, wenn wir Ida und Socke, wenn wir im Wald unterwegs sind, da habe ich so meine Zweifel.
Ja, die Hunde lieben, habe ich ja gesagt. Ja. Ja? Aber mit ihrem Körper machen sie das. Weil sie nicht dieses Verständnis haben, weil sie eben kein Lebenshandbuch haben vom Anfang, ja?
Natürlich.
Jeden Tag braucht mein Körper eine gewisse Energiedichte, auch mehrwertige Energien, die er kriegt über Nahrung. Wie kriegt er die? Muss eigentlich jeden Morgen das Erste sein. Das ist wie, ich muss mein Auto tanken. Das ist was mein Verstand überhaupt nicht verstehen kann. Der kann es nur verstehen, wenn er merkt, okay, das ist ja auch wirklich keine lichterfüllende, liebe Welt. Weil man ja das gelehrt bekommt, was häufig eben von dem wegführt, was wichtig ist. Aber das Erste, was du hier lernen musst, ist, wie funktioniert denn dein Körper und was braucht er an Energie? Weil ansonsten bildet er automatisch seine Krankheiten, seine Gebrechen, hat seinen Energiemangel und.
Ja, das muss ich sagen. Die Leute werden ja auch älter und viele sagen, ja, nee, woran liegt das wohl? Ne? Ja, das liegt ja nun auch an der Industrie, die Pillen und solche Dinge verkauft. Aber gesundes Altwerden ist das nicht.
Ja, aber dazu machen wir vielleicht nochmal einen neuen Podcast.
Ja, genau.
Ne? Soll ja nicht zu lang werden.
Nee, soll ja nicht zu lang werden. Ne?
Ja, von daher.
Ja, gut, liebe Leute da draußen.
Du hast das Schlusswort.
Ja, ich habe das Schlusswort.
Letztes Mal hast du gesagt, denkt an eure Pflanzen.
Ja, natürlich. Denkt an eure Pflanzen, ist ja immer richtig. Im Moment habe ich da ein bisschen Probleme, weil ich bin ja so gerne im Garten und das Einzige, was wir noch ernten, ist bisschen Kohlrabi,
Grünkohl,
Lauch haben wir noch im Garten, wir haben noch Sellerie im Garten, was haben wir noch, ein bisschen Petersilie haben wir noch im Garten und wir haben noch Schwarzwurzeln. Also ich sag mal, da müssen wir noch mal drüber sprechen, liebe Leute da draußen, was die Schwarzwurzel eigentlich, dieses vergessene Gemüse, das Thema müssen wir noch mal anreißen. Bis dahin, bleibt gesund.